diese Idee noch häufig der Fall ist bei vielen Menschen, die vielleicht gerade im pädagogischen Kontext, wir gehen jetzt mit unserer Gruppe oder unserer Schulklasse da rein an einen historischen Ort, der auch authentisch ist, das haben wir ja hier auch. Und da kommen wir hin und da werden wir im Zweifel mit den Schrecken der Vergangenheit konfrontiert. Und allein durch das, dass Menschen das rezipieren, also sprich wahrnehmen, das hören, das sich durchlesen, die Bilder sehen, den Ort sehen, dann da wieder rausgehen und dann sind sie jetzt mal salopp gesagt gute Demokratinnen. Mhm. Ja, so. Und diesen vermeintlichen oder vielleicht auch erhofften Automatismus, den gibt es halt so.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast Begegnungen in der Teeküche, weil wir dieses Mal tatsächlich in einer Teeküche sind. Und ich freue mich total, hier zu sein, in der Teeküche des Anis Dog in Köln. Dazu hören wir gleich noch ein bisschen was. Ich sitze hier mit zwei tollen Gästen. Ich freue mich total, dass ihr da seid, obwohl ich ja bei euch bin. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr euch einmal kurz selber vorstellen würdet.
Ja, hallo. Wir freuen uns auch sehr, dass wir dabei sind. Mein Name ist Bastian Schlang. Ich arbeite hier im NS-Doc seit einigen Jahren mittlerweile und teile mir mit meinem Kollegen Ilja Gold, der hier neben mir sitzt, eine Stelle. Da kann er gleich noch ein bisschen was zu sagen zu gegenwartsbezogenen Ausstellungen und bin hier ansonsten noch als Referent der Direktion angestellt.
Ja, von mir hallo, Ilja Gold, und ich bin hier gemeinsam mit Bastian zusammen. Wir machen die gegenwartsbezogenen Ausstellungen und Demokratiebildung. So heißt quasi der ganze Titel dieser Stelle. Die gibt's jetzt seit 4 Jahren ungefähr und hat sich dahingehend auch entwickelt, dass sozusagen es spezifisch auch hier im Haus Angebote gibt, neben den historischen Angeboten zu eben den Themen rund um Demokratiebildung, die sich sozusagen auch hier im Museum ja manifestieren, also es halt die hier sichtbar werden, verschiedenste Arten von Bildungsarbeit, außerhalb des Hauses gab es auch schon früher, aber eben jetzt seit ungefähr 4 Jahren eben hier auch wirklich konkret vor Ort, also quasi im Sinne auch von Ausstellungen. Und das machen wir gemeinsam und freuen uns jetzt, dass wir auch da ja über die Fragen von, ja, was hat eigentlich Demokratiebildung und Museum miteinander zu tun, was kann das, dass wir darüber mal ins Gespräch kommen.
Super spannend. Viele, die zuhören, kennen deine Stimme vielleicht schon aus diesem Podcast, weil wir schon mal eine Folge zusammen gemacht haben. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr die Nummer, aber es ging auf jeden Fall um diskriminierungskritische Beratung, so im weitesten Sinne. Wir steigen, oder ich steige ja immer so ein bisschen damit ein, die Brücke zu schlagen zwischen der Arbeit der Gästinnen, die da sind, und Schule und Bildungssystem. Und dann schauen wir so im Laufe des Gesprächs, wie wir dazwischen so navigieren, was es da für Verbindungen gibt. Das würde ich gerne auch mit euch machen. Ich habe das gerade schon so ein bisschen erklärt und die meisten Zuhörenden kennen das schon. Deshalb machen wir es ganz schnell und ich brauche eine Zahl zwischen 1 und 40 von einem von euch erstmal.
Ja, da fange ich mal an und nehme mal die Nummer 29.
Okay. Ja, das ist jetzt spannend aus deiner Rolle heraus. Wenn ich mit SchülerInnen über Extremismus spreche oder sprechen würde, vielleicht machen wir es mal so, ist mir dabei immer wichtig, dass?
Ich würde so im laufenden Denken erstmal zu einer Antwort finden und erstmal als Erstes, was mir einfallen würde, ist auf jeden Fall erstmal einen Raum zu finden, wo alle sich erstmal äußern können zu dem, was sie bewegt, was sie überhaupt selber quasi darunter verstehen, was wir alle, wie wir alle quasi miteinander sprechen, dass wir zueinander finden, im Gespräch quasi die Dinge auf den Punkt zu bringen, die, wo vielleicht erstmal eine Verständigung im Vorfeld stattfinden muss. Was meinen wir eigentlich jetzt genau damit? Was haben wir eventuell schon erlebt? Finden wir quasi einen Raum zueinander, wo wir ins Gespräch kommen können, und sind alle, die im Raum sind, quasi in der Lage und haben die Chance, quasi sich an diesem Gespräch zu beteiligen und fühlen sich auch ja, sicher dabei, sich an diesem Gespräch beteiligen zu können. Vielleicht wäre das mal so eine erste Annäherung an diese Frage.
Ja, überhaupt nicht leicht. Sorry. Aber das ist ja genau das, was ich auch an diesen Sätzen so spannend finde, dass auch Menschen, die vielleicht gar nicht so viele Berührungspunkte haben, dann super spannende Sätze daraus machen oder Antworten geben. Und da steckt ja schon total viel drin, ne? So Fragen nach Definitionen, Fragen nach, wer ist eigentlich alles im Raum? Wissen wir überhaupt, worüber wir sprechen? Welches Vorwissen ist da? Das sind ja eigentlich auch so ganz klassische didaktische Prinzipien. Trotzdem lösen diese Sätze das ja manchmal aus, dass man da nochmal so drüber nachdenken muss. Also danke erstmal. Dann, wir gucken, was jetzt für eine Zahl kommt und was für ein Satzanfang dahinter steckt.
Ich hätte gerne die Nummer 5.
In der Schule habe ich gelernt, dass...
Ja, was habe ich in der Schule gelernt? Ich habe in der Schule gelernt, dass es schon durchaus Sinn machen kann, selber den Mund aufzumachen und auch Sachen, die vielleicht schwierig sind oder die einem selber schwierig vorkommen oder man merkt, dass das vielleicht Themen sind, die mehrere um einen herum bewegen, aber irgendwie nicht besprochen werden können, dass es durchaus Sinn macht, dafür für sich einzustehen und auch um bestimmte Themen auch besprechen zu können, die einem wichtig sind. Auch wenn vielleicht das System Schule nicht immer darauf ausgelegt ist, dass es diese Räume irgendwie gibt oder die dann auch nur in ganz bestimmten Fächern besprochen werden und andere Fächer sich vielleicht eher so davon freisprechen oder es muss ja nicht ein bewusstes Freisprechen sein, aber erstmal glauben, dass das eigentlich nichts mit dem eigenen Fach oder so zu tun hat. Das würde ich sagen, habe ich gelernt und sicherlich auch mit einer schulischen Erfahrung, wo gerade so gesellschaftspolitische Themen eher weniger besprochen worden sind, als ich mir das vielleicht persönlich gewünscht hätte.
Vielen Dank. Da merkt man auch direkt so unser Setting, in dem wir sprechen. Und es wäre jetzt... ein leichtes, direkt eine Anschlussfrage zu stellen und schon über Museen und auch so ein bisschen Museumspädagogik ins Gespräch zu kommen. Aber wir haben noch eine dritte Zahl, Zahl Nummer 3.
Ja, ich überlege gerade, ich wollte gerade entweder die 1 oder die 40 nehmen, aber da dachte ich, das ist bestimmt schon öfter genommen worden. Dann gehe ich mal auf die 39.
Wenn ich an gesellschaftliche Verantwortung denke, fällt mir als erstes ein.
Ich merke, dass die hohen Zahlen auf jeden Fall mit den komplexen Fragen verbunden sind. Ja, da kommt mir natürlich schon in den Sinn auch im Prinzip der Anlass, warum wir heute hier sind, dass natürlich die eigene Arbeit schon eine Sichtbarkeit hat, natürlich in den gesellschaftlichen Raum hinein. Und dass das auch mit Möglichkeiten verbunden ist, die man natürlich hat, die viele so nicht haben, quasi irgendwie etwas sichtbar machen zu können. Und dass das natürlich schon mit einer Verantwortung ja auch einhergeht, quasi, dass man eben diese Möglichkeiten hat, dass man auch dementsprechend sorgsam damit umgeht und nicht gedankenlos quasi sich den Dingen widmet. Aber sich auch dessen bewusst zu sein, dass man halt eben diese Möglichkeit hat, wenn man so will, in gewisser Weise ja schon ein gewisses Privileg, eben diese Möglichkeit zu haben, so sichtbar zu werden. Ja, damit so umzugehen, dass das nicht ein exklusiver Zugang für einen alleine ist, sondern irgendwie auch dadurch die Möglichkeit zu schaffen, mehr Sichtbarkeit für viele zu erzeugen. Ich glaube, das wäre so etwas, was mir dazu einfällt.
Vielen Dank. Voll der gute Übergang auch schon. Ihr habt ja in eurer Vorstellung jetzt schon so ein bisschen angedeutet, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, dass es das, also eure Position in diesem Haus hier so gibt. Und dass ihr die, das klang jetzt bei dir auch gerade schon so noch mal so ein bisschen an, dass ihr die auch füllen könnt. Ich will jetzt nicht zu floskelhaft sein, aber so mit Leben füllen könnt, ne, darüber nachdenkt, wie machen wir Themen hier zugänglich und welche Themen spielen im Kontext Demokratiebildung oder sollen hier auch eine Rolle spielen. Vielleicht könnt ihr das noch mal so ein bisschen konkretisieren, wie das sich so entwickelt hat, weil wenn man jetzt sonst so vom NSDoc hört, dann denkt man vielleicht erstmal so an einen historischen Ort und an Erinnerungskultur. Und ihr müsst jetzt natürlich nicht die gesamte Geschichte des Hauses irgendwie referieren. Aber vielleicht ist es ganz spannend, so ein bisschen zu hören, wie hat sich das entwickelt und welche Angebote gibt es?
Ja, ich versuche da nicht zu weit auszuholen, dass es nicht zu lang wird, diese Antwort darauf. Aber im Prinzip kann man... vielleicht jetzt, was unsere Stelle angeht, fange ich mal an. Und was so die Entwicklung des Bereichs Gegenwart hier im Haus betrifft, da hat Ilja, glaube ich, dann nochmal auch die besseren Einsichten im letzten Jahr gehabt. Aber so wie wir quasi auch zusammenkamen, das ist dann auch schon einige Jahre her, schon 12, 13 Jahre quasi, wo wir hier im Haus einen anderen Lernort schaffen wollten, damals Bei uns in der zweiten Etage gibt es das Geschichtslabor. Wer schon mal hier war, hat es vielleicht gesehen, auch bei Veranstaltungen immer sehr sichtbar, weil direkt unser Veranstaltungsraum daneben ist. Und das war so der erste Gedanke. Wir wollen didaktisch anders im Museum, in einem Dokumentationszentrum arbeiten, quasi wegkommen von so einem rein rezeptiven Charakter von Ausstellungen, sondern mehr Räume schaffen, wo es ums aktive Tun und Handeln geht, wo es ums entdeckendes Lernen war damals irgendwie so ein Schlagwort, was irgendwie zumindest so um 2010 herum, wie vielleicht noch stärker war als jetzt heute. Aber so unter dem Gedanken quasi ist da ein Raum entstanden, der irgendwie nicht richtig Ausstellung ist, nicht richtig Workshop-Raum, irgendwie so sich zwischen diesen Welten bewegt. Und das war am Ende quasi ein Ort geworden, wo man quasi den Raum wirklich nutzen kann, um Dinge zu entdecken, um Fragen nachzugehen, Antworten für sich dort eventuell zu finden, vorläufige zumindest, und damit dann weiterzuarbeiten zu historischen Themen, aber auch immer schon direkt zu gegenwartsbezogenen Fragestellungen. Das war damals klar, dass so ein neuer Lernort im Haus so etwas leisten soll. In 2 Jahren war der entwickelt worden, dann war es quasi erstmal soweit fertig. Und einige Jahre später hatte sich die Möglichkeit ergeben, dass auch weitere Flächen hier im Gebäude frei werden und auch neue Möglichkeiten des didaktischen Zugangs quasi noch erprobt werden können auf neuen Flächen. Und das war dann auch wieder so angelegt worden, dass es sowohl die historischen als auch die gegenwartsbezogenen Themen des Hauses betreffen sollte, aber auch nochmal erweitert werden sollte, um Fragestellungen, die auch immer da waren, aber vielleicht jetzt nicht so explizit im Vordergrund standen, jetzt im Bereich Demokratiebildung, dass auch das einen großen Platz einnehmen sollte. Und ja, nach einigen Jahren des Brainstorms und der Projektentwicklung ist dann jetzt 2023 hier bei uns die 3., 4. Etage eröffnet worden mit 2 oder 3 großen neuen Angeboten. Das ist im historischen Bereich ein junges Museum, quasi Zugang zu den historischen Themen des Hauses für eine jüngere Zielgruppe. Ein Bereich, der nennt sich Erzählcafés, wo es stärker um die Reflexion von Ausstellungsbesuchen geht, und einen sehr großen Bereich zum Thema Demokratiebildung, unser Raumspiel, unser Inselspiel Remote Island Abenteuer Demokratie auf einer Insel. Das war im Prinzip so der Startschuss für demokratiebezogenes, nennen wir es mal Ausstellen, in Anführungsstrichen, ein Begriff, mit dem ich vielleicht auch eher unglücklich bin, so in dem Zusammenhang dessen, was wir eigentlich didaktisch leisten wollen. Handlungsraum ist vielleicht irgendwie ein besserer Begriff da fast schon für. Aber das war quasi so ganz kurz zusammengefasst die Entwicklung, und in der Folge dessen wurde auch unsere Stelle quasi so neu konzipiert. Also wir waren ja schon quasi vorher hier in verschiedenen Rollen tätig und hatten dann jetzt die Möglichkeit, auch im Bereich von Wechselausstellungen auch diese Ideen weiterzuentwickeln.
Und die Frage, dass so ein Haus oder das, so wie du es ja gerade formuliert hattest, dass ein Haus wie dieses sich auch ganz bewusst den Themen von Demokratiebildung, aber auch konkret natürlich verschiedenen Diskriminierungsformen widmet, das ist sicherlich nicht überall in der, ich sage jetzt mal, NS-Dokumentationszentren und Gedenkstättenlandschaft der Fall. Hier bei uns ist es aber schon relativ lange so. Und zwar, weil es ja schon seit 2008 hier auch die Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus gab, die vorrangig eben den Fokus auf Bildungs- und Beratungsarbeit hatte. Ich spreche jetzt in der Vergangenheitsform, weil es die quasi jetzt ganz streng genommen so nicht mehr gibt. Also es gibt noch dieses Label in manchen Zusammenhängen, aber wir haben mittlerweile bei uns im Haus, es ist so, dass wir quasi einen oder 2 große thematische Bereiche haben, also Arbeitsbereiche haben. Und das ist eben einmal der Bereich Geschichte, das ist klar. Und es gibt aber den Bereich Gegenwart. Und im Bereich Gegenwart ist eben einmal vor allem auch die Bildungsarbeit an Schulen verortet. Also das heißt, es gibt Workshops zum Thema Rassismus, Diskriminierung, extreme Rechte und so weiter, wo Teamende an die Schulen zum Beispiel gehen. Es gibt aber dann eben auch den Bereich der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, der Fachstelle gegen Antisemitismus, wo es eben auch um Bildungsarbeit, Beratungsarbeit für Betroffene und auch für um Dokumentation geht. Und es gibt eben als quasi 4. Säule die gegenwartsbezogenen Ausstellungen. Also auch das, was sich sozusagen hier im Haus, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, auch sozusagen ja dinglich materialisiert, im Sinne von, ich kann in Ausstellungen gehen, es gibt sowas wie das Angebot Remote Island, was ein festes Angebot ist hier. Daran sieht man auch diese Entwicklung. Und es gab ja auch in den letzten Jahren einen neuen Leitbildprozess hier, und auch da wird nochmal ganz klar festgeschrieben, dass neben dem Kern der historischen Arbeit hier im Haus eben auch das NSDOC ein Ort der Demokratiebildung ist, der eben in die Stadtgesellschaft oder Gesellschaft hineinwirkt. Und das versuchen wir eben auch konkret mit unserer Ausstellungsarbeit umzusetzen. Einmal durch beispielsweise ausgeliehene Ausstellungen. Da haben wir einmal vor zwei Jahren die Ausstellung zum Thema Diversity gehabt, die von Szenografiestudierenden entwickelt worden ist und da schon viele Aspekte irgendwie aufgegriffen hatte. Das fanden wir irgendwie sehr schön und haben das dann relativ kurzfristig hier realisiert. Und dann eben jetzt unsere zwei großen Eigenproduktionen eben letztes Jahr eröffnet bis Anfang diesen Jahres, die zum Thema Antifeminismus und eben jetzt vor kurzem, also vor kurzem heißt vor zwei Wochen, ja, eröffnete Ausstellung We Together, gemeinsam demokratisch handeln. Ja, und das ergibt halt für uns auch sozusagen so eine Entwicklung. Und da könnten wir jetzt auch noch ein bisschen näher reingehen. Was sind da für uns auch sozusagen Kontinuitäten vielleicht da drin? Was ist uns daran wichtig?
Das machen wir natürlich auch. Ich finde es aber super spannend, auch nochmal so ein bisschen über dieses allgemeine Verständnis von Museum und Museumsarbeit und so nachzudenken. Weil ich glaube, selbst in der Schule ist das dieses Narrativ, würde ich es jetzt mal nennen, oder diese Vorstellung davon, dieses Bild, was man hat, schon häufig noch so, dass sich Museen mit Vergangenheit auseinandersetzen. Und egal, wie sehr man weiß, natürlich, dass es sowas wie Museumspädagogik gibt, dass es Konzepte gibt, dass es Workshop-Angebote gibt und so weiter. Selbst bei mir spüre ich das, ne, dass ich immer wieder denke, das ist eher eine Rückschau als eine Schau in die Gegenwart. Natürlich mit so Fragestellungen, was hat das mit der Gegenwart zu tun? Aber nicht unbedingt in der Vorstellung, dass ich in eine Ausstellung gehe und in der Ausstellung geht's ums Jetzt, so. Und das finde ich schon voll spannend, sich da so, vielleicht ist es auch so eine kleine Motivation für die, die zuhören, sich da diese Geschichte von so Häusern und wie das so zusammenwirkt, auch mit anderen Institutionen in der Stadt und Stellen, ihr habt jetzt die Meldestellen beispielsweise angesprochen und so, das hast du ja gerade erklärt, und dann mal so zu schauen, dass man so weggeht von so einer klassischen Definition, die man vielleicht im Kopf hat. So, deshalb fände ich es einfach cool, da auch so ein bisschen drüber zu sprechen.
Ja, ich kann gerne nochmal wieder anfangen. Ich glaube, ohne da zu viel oder zu weit zu interpretieren, glaube ich, kann man schon sagen, dass das NS-Dokumentationszentrum hier in Köln immer schon ein Ort war, an dem einerseits natürlich Vergangenes erforscht wurde, aber auch immer die Relevanz des Umgangs mit der Gegenwart, mit Überlebenden, mit Zeitzeuginnen, aber auch eben quasi mit gegenwartsbezogenen Fragestellungen, durch die IPS, die ja schon, ja, jetzt auch, das ist ja auch schon bald 20 Jahre her, dass das eingerichtet wurde, schon an der Welle, also das immer schon bedeutsam war, dass das ein Haus war und ist, wo die Auseinandersetzung quasi mit der Welt außerhalb der Museums- oder Dokumentationszentrumsmauern immer schon gegeben war, eben sowohl im historischen Bereich als auch eben bei unseren gegenwartsbezogenen Bereichen. Und das ist natürlich schon auch hilfreich ist für viele, quasi sich dem zu öffnen und nicht quasi sozusagen ganz alleine den Fokus nur, ich sitze über meinen Büchern und Dokumenten und Quellen und mache hier für mich alleine Ausstellungsarbeit, dass es quasi nie so der Ansatz war, weil irgendwie immer so der Dialog mit dem Außen oder die Beschäftigung auch mit dem Außen irgendwie schon Relevanz hatte. Ich glaube, da sind wir unbewusst oder vielleicht auch so halbbewusst irgendwie schon irgendwie auch, sprechen wir auch dem, was vielleicht auch in so einer unser moderneren Museumsverständnis schon doch auch andere erreicht hatte, quasi, dass man sich viel stärker als sozialen Raum, das Museum als sozialen Raum begreift, an dem halt Menschen zusammenkommen und ja, eine Art Forum quasi für eben die Personen, die vorbeikommen, bildet. Was natürlich irgendwie immer die Herausforderung ist, wer kommt denn vorbei und wer kommt nicht vorbei und was heißt das eigentlich für uns, für die doch sehr vielen insgesamt in der Museumslandschaft, die eben nicht vorbeikommen. Und das ist etwas, was uns so sehr beschäftigt, weil ich würde behaupten, dass das irgendwie jetzt nicht unser Anspruch sein kann, dass wir irgendwie dann auch nur ein Ort für wenige sind, sondern eben auch ein Ort, der viele erreichen soll und muss und auch der hineinwirken soll. Und zusammengefasst den Gedanken, glaube ich, kann man schon sagen, dass das Museum als sozialen Raum zu denken, wie hier schon eine gewisse Tradition hat im Haus und dass das insofern quasi einen Ausgangspunkt bildet für das, was auch unsere gegenwartsbezogenen Ausstellungen betrifft. Das heißt, irgendwie der Fokus, die Stärke des didaktischen Zugangs Museum erstmal herauszuarbeiten, eben die Kommunikation im Raum vor Ort mit Quellen, mit Gegenständen, mit Zugängen, die so an anderen Orten nicht möglich sind. Und dass wir diese Stärken versuchen eben auszuspielen mit einem ganz guten, hoffentlich didaktischen Konzept, was zeitgemäß ist und eben nicht nur auf Rezeption, sondern eben auf aktives Tun ausgerichtet ist.
Wenn wir vielleicht da nochmal den Fokus auf so Fragen von Demokratiebildung und ich meine auch das, ne, auch Demokratiebildung an sich, da gibt es ja auch unterschiedliche Perspektiven drauf. Also ich möchte jetzt nicht den Begriffsstreit zwischen politischer Bildung und Demokratiebildung und so weiter aufmachen. Aber ich glaube, was gerade so im Kontext von NS-Gedenkstätten und Dokumentationszentren schon wichtig ist, ist, dass wir häufig, und ich finde, das wirkt auch heute noch, also auch wenn das ein bisschen weniger geworden ist, aber ich glaube schon, dass diese Idee noch häufig der Fall ist bei vielen Menschen, die vielleicht gerade in pädagogischen Kontexten, also sprich mit Schulklassen oder anderen Gruppen, wo in irgendeiner Form eine pädagogische Arbeit stattfindet, dass da häufig die Idee ist, wir gehen jetzt mit unserer Gruppe oder unserer Schulklasse da rein an einen historischen Ort, der auch authentisch ist. Das haben wir ja hier auch sozusagen. Es ist ja sozusagen am Ort des, in Anführungsstrichen, Geschehens. Und da kommen wir hin und da werden wir im Zweifel mit den Schrecken der Vergangenheit konfrontiert. Und allein durch das, dass Menschen das rezipieren, also sprich wahrnehmen, das hören, das sich durchlesen, die Bilder sehen, den Ort sehen und dann da wieder rausgehen und dann sind sie jetzt mal salopp gesagt gute Demokratinnen. Ja, so. Und diesen vermeintlichen oder vielleicht auch erhofften Automatismus, den gibt es halt so nicht. Also, ne, wir werden ja auch häufig damit dann oder wenn dann Menschen sehr überrascht sind, dass sie sagen, ja, warum machen meine SchülerInnen, wir kommen gerade von einer KZ-Gedenkstätte zurück und dann gibt es antisemitische Witze im Bus. So. Und das kann doch nicht sein. Wir waren da doch gerade, ja. So. Und daran merkt man ja schon in so einer in Anführungsstrichen kleinen Situation, dass dieser Automatismus so nicht funktioniert. Und das heißt, uns ist es in der Arbeit, wenn es jetzt um Demokratiebildung geht oder auch Auseinandersetzung mit verschiedenen Diskriminierungsformen, eben wichtig, dass es hierfür eine spezifische Didaktik braucht. Und ich meine jetzt nicht unbedingt eine spezifische Didaktik, die da ganz anders aussieht als woanders in anderen Bildungskontexten. Also es tut sie sicherlich an manchen Stellen. Aber was ich mit spezifisch meine, ist, dass wir eben nicht von diesem Automatismus ausgehen, sondern sagen, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen oder wenn wir uns das selber geben wollen als Ziel, dann braucht es dafür eine für sich eigene didaktische Zielsetzung, Überlegung, Auseinandersetzung. Und das passiert nicht so en passant, wie das häufig vielleicht auch gedacht wird. Und das sehen ja auch nicht nur wir so jetzt hier im Haus, ne? Also es gibt ja viele Menschen, die auch dahingehend arbeiten und es gibt Arbeitskreise und es gibt wie auch immer irgendwelche Artikel, die darüber geschrieben werden. Ne? Also das ist ja schon auch Bestandteil und wir versuchen das halt bei uns praktisch umzusetzen, dass wir sagen, ja, wir sind ein Ort der Demokratiebildung, der sich natürlich auch aus den historischen Gegebenheiten ableitet, aber nicht nur, sondern eben wo es auch in sich selbst eine Zielsetzung gibt für das Heute. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der für uns einfach wichtig ist an der Stelle.
Etwas, was in den letzten Jahren irgendwie immer wichtiger geworden ist. Und es ist auch so, dass in der Museumslandschaft und Gedenkstättenlandschaft wird die Frage, was heißt das eigentlich für die Gegenwart und Zukunft, Demokratie und Museum? Wie ist quasi so ein produktiver Lernprozess quasi möglich dadurch, dass es wird um Antworten gerungen und ich glaube, wir haben jetzt natürlich auch nicht die eine Antwort, aber eine Vermutung, was vielleicht eine Richtung sein könnte, in die man stärker denken sollte für so eine spezifische Didaktik der Museen. Und das ist, dass wir uns stärker jetzt auch mehr und mehr quasi prozessorientierten Lernen widmen und versuchen, Dinge hier anzustoßen mit unseren Angeboten, die nicht nur für ein, naja, für ein außergewöhnliches, außerordentliches Bildungsereignis stehen, was dann auch so ausgeklammert quasi so stattfindet und irgendwie keinen Bezug zum sonstigen Leben der Personen hat, die vorbeikommen, sondern dass wir Das ist natürlich auch in der Vergangenheit schon mit Follow-up-Materialien nach Museumsbesuch natürlich auch schon irgendwie da gewesen, aber dass wir von unserer Seite her noch stärker da reingehen, diese Angebote so anzulegen, dass sie eben nicht mit einmal kommen, vorbeigehen und ja einmal nicken und das war's quasi erledigt sind, sondern dass sie mehr anstoßen sollen und sie länger an Prozessen führen. Also so Prozessorientierung, glaube ich, das ist so ein Stichwort, was da sehr wichtig ist.
Danke. Ich darf gerade schon das Buch von Susanne Siebert lesen, Keine Erinnerungskultur. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Account kennt. Und ganz viele von diesen Dingen, die ihr gerade angesprochen habt, die spricht sie auch an. Deshalb bin ich gerade so voll so, oh, das fügt sich total gut. Ich würde jetzt auf das konkrete Angebot, was es hier gibt, zu sprechen kommen. Auch wenn man darüber, was wir jetzt gerade angesprochen haben, noch sehr viel mehr sagen könnte, ne? Auch so die Ansprüche einer pluralen Gesellschaft in der Erinnerungskultur, so eine zeitliche Ebene, aber auch so wie so von oben geschaut, so eine vernetzte Ebene, wie bekommt man das eigentlich hin? Da gibt's ja so viel, über das man sprechen könnte. Vielleicht machen wir es aber an dieser Stelle konkret und ihr stellt vielleicht einmal Remote Island, weil das eben schon so ein bisschen gefallen ist, vor und sagt, inwiefern sich das einfügt in dieses Angebot, was man hier wahrnehmen kann. Das kann man ja dann auch wieder ganz gut verknüpfen mit der aktuellen Ausstellung und dann hören wir mal, was es da dann für konkrete Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten gibt von dem, was ihr gerade gesagt habt.
Okay, also dann fange ich mal mit Remote Island an. Ja, dann tipp mich mal an, wenn das hier zu lange wird bei einer Ausführung, weil wir haben ja auch schon in vielen Kontexten quasi darüber gesprochen. Da kann man natürlich auch Stunden mitfüllen. Ja, also Remote Island, Abenteuer Demokratie auf einer Insel, ist ein ist ein Raumspiel, was wir hier installiert haben, 2023 eröffnet haben. Und die Idee davon ist, dass in einem sehr großen Bereich in diesem Gebäude, in über 14, 15, 16 Räumen quasi in der dritten Etage bei uns, ein Spiel stattfinden kann, ein Gruppenspiel, was einen Zugang zu demokratischen Handeln durchaus gibt, und zwar nicht primär kognitiv, weil wir lernen jetzt irgendwie hier Zahlen, Daten, Fakten zu Demokratie, Geschichte und Theorie, sondern über das aktive Tun quasi Fragen stellt zur Reflexion, ne? Also im Prinzip so eine erlebnisorientierte Didaktik quasi folgen, quasi einerseits quasi erst Erfahrungen machen und im Nachhinein eine Reflexion darüber durchführen. Das ist quasi so der Kerngedanke von Remote Island, wie quasi Bildungsprozesse dort angelegt sind. Aber ganz konkret heißt das, wenn es in einer fiktiven Situation in einer fernerer Zukunft quasi, wo man eventuell die letzten Überlebenden ist nach einer nicht näher benannten Katastrophe und man landet quasi auf dieser Remote Island und soll sich da jetzt irgendwie zurechtfinden, und klar ist, so ist die Spielvorgabe zumindest, dass irgendwann in der nächsten Zeit ein Inselrat tagen wird. Das erst die erste Sitzung, die konstituierende Sitzung quasi eines Inselparlaments sozusagen, was sich da finden wird, wo alle eben dran beteiligt sind. Und die Spielenden sollen Erfahrungen sammeln, bis das denn mal stattfinden wird in naher Zukunft und Erfahrungen in verschiedenen Alltagssituationen zu verschiedenen Themen und aus diesen Erfahrungen heraus Vorschläge entwickeln, wie man so einen Inselvertrag quasi dann gestalten könnte in diesem Inselrat. Und das ist dann, heißt dann also auf der methodischen Ebene quasi, dass nach so einem Einführungsteil, wo noch eine Gruppe beieinander ist und quasi so ein bisschen Storytelling stattfindet und auch methodische Einführung kommt, diese Gruppe geteilt wird in bis zu 5 Kleingruppen und diese 5 Kleingruppen gehen dann eigenständig, geleitet durch diese Installation, durch dieses begehbare Computerspiel, so sagen wir das schon mal gerne, durch diese verschiedenen Räume und erleben quasi diese verschiedenen Themen, setzen sich damit auseinander, machen Vorschläge, können etwas einbringen oder manchmal auch nicht, wenn sie quasi dann nicht erfolgreich waren in einem Raum, das ist aber auch immer unterschiedlich. Und am Ende quasi gibt's dann die Möglichkeit, wenn alle zusammenkommen, über die Dinge zu diskutieren, die da passiert sind, abzustimmen, was man denn gerne hätte in so einem Inselvertrag. So. Und am Ende quasi gibt es den dann auch quasi physisch nochmal für alle Teilnehmenden. Und dann quasi kommt dann der zweite Teil, wo, wie soll man sagen, das Licht angeht, quasi die Inszenierung von Remote Island, diese immersive Inszenierung, die wir da ganz bewusst eingesetzt haben, um ein Stück weit quasi so eine eigene Spielewelt dort auch zu schaffen. Die blendet quasi aus in einer Art White Cube, ähnliche Situation und wir fragen uns alle gemeinsam, okay, was haben wir jetzt gerade eigentlich für Erfahrungen gemacht? Spielen die auch irgendwie sonst in unserem Leben eine Rolle? Unterscheidet sich das, was wir gerade in dieser modellhaften Situation erlebt haben, von dem, was sonst so irgendwie Dinge sind, wofür Leute einstehen. Wie sind wir miteinander überhaupt umgegangen als Gruppe? So wie das, was wir quasi im Inselrat irgendwie versuchen, irgendwie demokratisch zu organisieren. Wie haben wir uns eigentlich selber irgendwie demokratisch zwischenzeitlich organisiert? Wurde jeder gehört oder wurden da auch Leute übergangen? Also im Prinzip Fragen, die einerseits aus dem Bereich der Erlebnispädagogik stammen, andererseits aber auch fachliche, inhaltliche Reflexionsfragen in Kombination. Das ist so dann so das Kernelement, was eben ganz bewusst ans Ende gesetzt ist von Remote Island. Genau, und da ist man ja knappe 3 Stunden hier unterwegs, relativ eigenständig. Begleitende Lehrpersonen können sich nicht ganz verabschieden, sind aber quasi nicht aktiver Teil des Geschehens. Ganz bewusst haben wir uns dafür entschieden, dass da möglichst sehr viel Selbstständigkeit eben stattfinden kann. Und wenn es dann quasi vorbei ist, hat man einerseits diesen Inselvertrag, den man mitnimmt. Und das soll es aber eigentlich auch nicht gewesen sein. Vielleicht so ein kurzer Ausblick. Wir arbeiten gerade an einem zweiten Spiel. Ich drücke mich jetzt mal so ein bisschen schwammig aus, weil es noch nicht quasi verfügbar ist, aber hoffentlich in sehr naher Zukunft verfügbar sein wird. Ein zweites Spiel, wo ja Remote Island quasi in die Gegenwart der Spielenden, ich will nicht sagen Einzug hält, aber quasi wo die Spielenden quasi zurückkommen in ihre Gegenwart und in einem zweiten Spiel sich mit ihrer wirklichen direkten Umgebung auseinandersetzen sollen und das über auch einen längeren Zeitraum, um zu fragen, okay, jetzt habe ich das gerade bei Remote Island so modellhaft irgendwie kennengelernt, wie könnte man irgendwie Dinge organisieren, welche Fragen stellen sich da, aber was heißt denn das jetzt eigentlich wirklich, um selber ins Tun, ins Handeln zu kommen, das kann ich eigentlich selber machen, das ist so Teil des zweiten Teils von Remote Island quasi, der jetzt wie kurz vorm Start steht, das vielleicht mal so viel ganz knapp zu Remote Island.
Aber vielleicht auch noch als kleine Ergänzung, weil wir es ja gerade auch schon so mit so einer Frage von, ich sage mal in Anführungsstrichen, musealer Perspektive haben. Also was uns eben auch wichtig war für Remote Island war, dass wir ganz bewusst auch mit so bestimmten Annahmen von Museum brechen. Und uns ist schon auch klar, dass wir da nicht die Einzigen sind. Das ist auch natürlich an anderen Stellen so. Aber dass zum Beispiel es ganz klar ist, so, wenn ich nichts anfasse, wird auch nichts passieren. So, also das heißt auch, manchmal ist es ja auch ganz lustig, wenn wir irgendwie so die Gruppen betrachten, wenn er vielleicht auch gerade noch von Lehrkräften vor dem Eintritt ins Museum irgendwie noch gesagt hat, so, und jetzt benehmt euch bitte alle und seid ruhig und hört aufmerksam zu. Also kennen wir ja auch aus dem eigenen Erleben, aus der eigenen Schulzeit ja vielleicht solche Ansprachen. Und dann gehen die Leute, jetzt wenn sie Remote Island gebucht haben, da rein und das wird eigentlich alles über den Haufen geworfen, weil die müssen miteinander viel reden, die dürfen da auch laut sein, die dürfen auch, oder die sollen, ohne das geht's gar nicht, selber aktiv werden und sich auch so gesehen die Räume aneignen für sich, ja, und die können auch in den Widerstand gehen, also die können auch in der Reflexion oder auch schon in dem Inselrat sich querstellen und sagen, wir finden das alles doof, was ihr hier macht und wir hätten das am liebsten ganz anders. Und das ist ja schon auch eine Frage von Demokratiebildung an der Stelle. Also das heißt, wie kritisch gehe ich, also und ich meine jetzt auch produktiv oder zumindest konstruktiv kritisch, gehe ich auch mit den Räumen um, die mir da so hingeworfen werden. Ja, so. Also erstarre ich da in Ehrfurcht oder im Zweifel interessiert es mich auch nicht, das ist auch okay. Oder sage ich halt, nee, ich habe hier eine Kritik dran und die äußere ich und ich merke aber auch, dass die mit aufgenommen wird und ich sozusagen auch die Regeln des Spiels verlassen kann. Und das ist ja auch ein Prozess, wo es ja dann wirklich darum geht, selber etwas für sich zu entwickeln und nicht nur dem zu folgen, was einem so dahin angeboten wird. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir uns damit auch, zumindest in diesem Angebot, als Haus oder als die das anbieten, auch selber zur Disposition stellen. Und ich glaube, das ist auch was durchaus auch in so einem Bildungssetting nochmal was bewirken kann, was vielleicht in anderen Settings jetzt nicht zumindest ganz oben auf der Liste steht.
Total. Und gerade in Schule ist es ja ein bekanntes Spannungsfeld. Also Politierbildung in Schule, wo dann nachher abgeprüft wird, ne, was ist richtig, was ist falsch. Also ist jetzt ein bisschen verkürzt gesagt, logischerweise. Aber zumindest auch in der Vorstellung der SchülerInnen ganz oft. Ich erlebe das so häufig, dass man, egal wie sehr man versucht, es ist auch fächerübergreifend, das muss gar nicht nur in der politischen Bildung sein. Man versucht natürlich so kritisches Denken anzuregen und man hat all diese hochformulierten Erziehungsziele und Bildungsziele und da gibt's natürlich immer so Widersprüche, ne? Und am Ende hat man doch einen Erwartungshorizont, egal wie kompetenzorientiert der formuliert ist und so. Also ein standardisiertes altes System kommt an seine Grenzen an bestimmten Stellen. Und genau das ist ja besonders spannend, weil man ja auch immer wieder erlebt. Also ich glaube, da können sehr viele Lehrkräfte auch dran anknüpfen, ne? Man stellt dann eine kreative Aufgabe und SchülerInnen wissen gar nicht so wirklich, was sollen wir jetzt damit machen, weil die so eingenordet sind in dieses System und so weiter und so fort. Also da mache ich jetzt ein riesen Themenfeld auf, aber genau das ist sehr spannend in der Konzeption zu überlegen, wie gehen wir damit um? Wird es dann überhaupt genutzt? Das würde mich jetzt vielleicht noch interessieren, wie so die Reaktionen denn sind. Jetzt habt ihr ja schon so ein bisschen Erfahrungen gesammelt und vielleicht Dinge, die euch da besonders irgendwie auffallen oder wo ihr sagt, das finden wir jetzt besonders spannend oder es gab da mal die und die Situation und da hat es auch super gut funktioniert oder da haben wir gemerkt, oh, da können wir irgendwie nachjustieren oder uns selber nochmal in den Blick nehmen. So.
Ja, vielleicht fange ich mal damit an, was wir uns im Vorfeld gefragt hatten, wie wird die Rezeption quasi dieses Angebots sein? Ist es irgendwie das, was eigentlich erwartet wurde? Es ist natürlich vermutlich eher etwas Unerwartetes, weil man das doch eher selten so kennenlernt, als, ne, ich will das nennen wir ja nicht Ausstellung, so, das nennen wir wie auch nicht Workshop-Raum, wir nennen es halt das so didaktischen Raum vielleicht, ne, so Handlungsraum, was da stattfindet, wie wird das aufgenommen? Und war, bekommen wir eventuell so eine Kritik wie, aber wir dachten, irgendwie macht jetzt irgendwie eine Ausstellung zur Demokratiegeschichte, wo ist denn jetzt hier irgendwie das Grundgesetz, der Kölner Verbundbrief oder sonst irgendwelche Dinge, die irgendwie wichtig sind irgendwie für die Entwicklung, was ich weiß. Aber das ist es ja genau eben nicht, sondern das, was, wenn man so will, in großen Anführungszeichen hier ausgestellt wird, das ist ja das Handeln, das Tun selbst quasi. Und das ist irgendwie das, was den Raum ausmacht. Also vielleicht, wenn man erwartet, dass es quasi so eine passive Aneignung von Dingen nur wäre, quasi mit denen wir uns hier beschäftigen, ist vielleicht auch ein bisschen so eine stark eurozentrische Sicht irgendwie auch auf das, was eventuell so ein Ort wie Museum leisten kann. Sondern, ja, das, was ich am Anfang sagte, quasi sozusagen eher als sozialen Raum, das Ganze zu begreifen als Handlungsraum, das führt uns da, glaube ich, weiter. Und erstaunlicherweise hatten wir schon das Gefühl, dass doch relativ viele auch sehr bereit sind, quasi diesen Weg mitzugehen oder sich dem zu öffnen und dass gar nicht so viel Irritation, wie man vielleicht erwarten könnte, quasi aufgetreten ist, sondern dass das eigentlich relativ schnell auch von vielen verstanden wurde, als das, was es irgendwie bringen und liefern soll, jetzt einfach so von der buchenden Ebene, wenn wir jetzt mal zum Beispiel über Schulklassen sprechen. Und für wen funktioniert das oder funktioniert das nicht? Ich sag mal so, es funktioniert für sehr viele und wir reden jetzt heute hier ganz stark über Schule, aber das ist ein Angebot, was auf weit darüber hinaus genutzt werden kann und sollte. Ein bisschen die Herausforderung ist, dass es ein Gruppenangebot ist. Das stellt uns auch selber vor Herausforderungen, wie wir das quasi auch für kleinere Gruppen, Paare, Einzelpersonen irgendwie verfügbar machen können. Da haben wir aber auch eine Antwort gefunden. Quasi man kann einmal im Monat am Köln-Tag donnerstags abends sich melden und vorbeikommen und auch als Einzelperson oder Kleingruppe quasi an Remote Island teilnehmen. Und wird dann halt mit anderen zusammengewürfelt, die das Gleiche machen wollen an dem Abend. Also ich finde eigentlich eine hervorragende Idee, um irgendwie mit Leuten, die man vielleicht auch gar nicht kennt, ins Gespräch zu kommen. Also ich finde, wunderbarer Kommunikationsraum eigentlich. Also quasi es ist möglich eben auch für alle quasi da mitzumachen. Aber natürlich in erster Linie ist es einfacher natürlich in der Buchung oder auch in der Wahrnehmung halt, wenn man schon eine bestehende Gruppe hat. Und da ist natürlich Schulklasse das, was einem als erstes einfällt, ne, was natürlich irgendwie am meisten auch genutzt wird, eben, das sind natürlich, das ist von Schulklassen. Und da geht's halt los ab 9. Klasse. Wir hatten da länger mit uns gerungen, ob das eventuell etwas ist, was auch schon noch früher freigegeben werden kann, hatten das auch getestet. Und ja, nach verschiedensten Erfahrungen war unser Gefühl, dass 9. Klasse schon ein ganz guter Punkt ist, um damit anzusetzen. Der Umgang mit dieser sehr großen Freiheit, mit dem Raum, quasi mit den Gegenständen, mit den Dingen, dass das irgendwie ab der 9. Klasse sehr gut klappt. Darunter vielleicht in einer anderen Version klappen könnte, die wir so jetzt aber noch nicht haben, wo wir vielleicht auch nochmal irgendwann drüber weiter nachdenken, aber so wie es jetzt aktuell ist, ab 9. Klasse super. Ansonsten, weiß nicht, Oberstufe, weiterführende, sonstige Schulformen, wunderbar, Studium, Berufsgruppen, warum nicht? Wir reden ja, vielleicht gibt es ja auch viele quasi aus LehrerInnen, Kolleginnen, die sich den Podcast anhören und wir haben die Erfahrung hier gemacht mit Gruppen aus Kollegien, die das einmal selber gespielt haben als gesamtes Kollegium oder ich glaube in einem Fall sogar in drei Gruppen hier vorbeikamen, damit das wirklich alle einmal aus der Schule gemacht haben. und die danach quasi es dann übernommen haben in ihren Plan, regulären Plan für die Leute 10. Klasse. Ich glaube, das hat allen was gebracht. Ich glaube, das bringt so ein Kollegium auch etwas, weil das ist nun mal nichts, das nur für SchülerInnen relevant ist, sondern eben für alle und natürlich auch für so eine Gruppe, die vielleicht auch schon länger zusammenarbeitet und wo immer Leute rein und rausgehen und man irgendwie immer wieder diesen Kommunikationsraum auch neu herstellen muss, wie zum Beispiel eben in einem LehrerInnen-Kollegium. Das ist ein Angebot ist, was super auch dort als ja, Teambuilding-Maßnahme durchaus geeignet ist, aber nicht nur das, sondern eben darüber hinaus ja auch diesen wichtigen inhaltlichen Aspekt hat.
Und einfach das auch nochmal in mit einer für mich oder für uns auch ganz wichtigen Perspektive zu bringen. Das, was Bastian gerade alles gesagt hat, weist ja auch darauf hin. Und das ist so ein wiederkehrendes Narrativ, so zumindest wie ich das wahrnehme, dass wenn wir über politische Bildung sprechen oder über Demokratiebildung sprechen, da denken einfach die allermeisten Menschen irgendwie an Jugendliche, an SchülerInnen, vielleicht auch an Kinder, junge Erwachsene vielleicht auch noch. Und das wird immer so als, das ist dann kein Thema mehr, wenn man älter ist. Also, und da gibt's ja auch verschiedene Ideen dazu, warum das so wäre, weiß ich nicht, man ist nicht mehr erreichbar oder ich sage jetzt mal bewusst so ein bisschen in Anführungsstrichen, die Alten kannst du eh nicht mehr verändern. So, und das ist ja auch nochmal eine spannende Perspektive auf Demokratiebildung oder politische Bildung. Und ich meine, wenn wir uns Gesellschaft anschauen, natürlich sind diese Themen für uns alle, egal wie alt wir sind, relevant. Und wir können dazu gemeinsam sozusagen ins Gespräch kommen, wie auch immer wir das tun. Hier machen wir das jetzt sehr erlebnisorientiert oder handlungsorientiert mit diesem Angebot. Und ich glaube, dass auch das ein wichtiger Schritt sein muss. Und da meine ich jetzt gar nicht nur für uns hier als Haus, sondern ganz allgemein, dass wir diese Themen nicht sozusagen abschieben, als das sind irgendwie Menschen, die gerade noch heranwachsen und für die ist das wichtig. Und wenn ich dann volljährig bin, bin ich quasi ein guter Demokrat oder eine gute Demokratin. So, wenn es so wäre, ja, dann würden wir uns heute in unserer Gesellschaft mit vielen Sachen gar nicht auseinandersetzen müssen, aber wir müssen es halt. Und ich finde, das kann auch eine Idee sein oder ein Weg sein, wie wir sowas auch nochmal breiter für Menschen zugänglicher machen können.
Vielleicht einmal noch kurz ergänzt, ich hatte es ja gerade schon gesagt, aber es ist sowohl halt eben für bestehende Gruppen interessant, also in allen Altersklassen, aber eben auch, ich hatte es ja gerade schon mal gesagt, auch für Einzelpersonen, um auch mal einen Austausch mit eben anderen zu kommen, wo man, weiß ich nicht, wo man auch mal vielleicht ein Stück weit, vielleicht die eigene Blase ein Stück weit verlässt, mit anderen, die man gar nicht kennt, ins Gespräch kommt. Unsere erste Testgruppe hier war genauso etwas gewesen. Es war eine Gruppe, wo PlanerInnen von der Baustelle, ausführende Gewerke von der dritten, vierten Etage vom Umbau, WissenschaftlerInnen vom Haus, irgendwie sonstige FreundInnen des Hauses quasi anwesend waren und irgendwie als Gruppe auf einmal gemeinsam das erste Mal quasi zu Rhode Island gespielt hatten. Ich fand das wunderbar quasi, weil irgendwie auf einmal diese ganzen Gespräche stattfanden von Menschen, die zwar alle am gleichen Ort hier tätig waren, verschiedene Dinge gemacht haben, aber miteinander sprechen quasi, was ja gar nicht so angelegt war vom Prinzip her vorher und wo so ein Angebot einen Gesprächsanlass bilden konnte, den man dann hoffentlich für sich nutzen kann, um daraus etwas zu entwickeln.
Ja, ich würde gerne auch nochmal an das anknüpfen, was du gesagt hast, Ilja. Da habe ich mich zufällig gerade erst mit einer Freundin drüber unterhalten und ich glaube, das knüpft da so ein bisschen an, einfach mal so als Gedankenspiel, weil ich das auch sehr häufig einfach wahrnehme, denn dass man irgendwie so das Gefühl hat, ja, ich bin Demokratin, also wir haben es ja auch bei den Demos gesehen und dann ist so ein bisschen so, ja, aber was steckt dahinter? Ne? Und wenn man jetzt sich mal vorstellen würde, man ist in so einem Kollegium und man sagt irgendwie, ja, weiß ich nicht, wer, ich überspitze das jetzt, ja, aber wer findet Rassismus scheiße, dann würden alle aufzeigen, ja, also in den meisten Fällen, es gibt natürlich auch Orte, an denen es vielleicht nicht so wäre und so weiter. Und wenn man dann sagen würde, wer kann mir eine Initiative nennen, die hier lokal vor Ort sich für antirassistische Arbeit einsetzt und zum Beispiel Workshops anbietet für Erwachsene oder so? Und ich glaube, dann wären die Hände, die hochgehen würden, sehr viel weniger Hände, die das konkret benennen könnten und so. Und das spielt so ein bisschen in das rein. Ne? Und da könnte man jetzt noch ganz viele andere, vielleicht auch bessere Beispiele für so ein Fragespiel, was man mal so im Kopf durchgehen könnte, suchen. Und das auch bei ganz vielen unterschiedlichen Diskriminierungsformen natürlich irgendwie so abklappern. Ne? Oder man könnte sagen, ja, und wer kennt den Namen Ferhat Unvar? Und wer kann mir sagen, wer das war? So, und alle sagen, würden aber in so einem Selbstbild natürlich irgendwie sagen, ja, ich interessiere mich für die Themen, natürlich ist mir, liegt mir Demokratie am Herzen, natürlich ist Rechtsextremismus schlecht und so. Und da kann man sich schon selber so in den Blick nehmen, wie viel beschäftigt man sich eigentlich mit Themen. Und klar heißt das auch nicht immer, dass man alles wissen muss und so weiter, aber so in der Tendenz. So, und ich glaube, wenn man das mal durchspielt, dann passt das sehr gut zu dem, was du gesagt hast, dass vor allen Dingen Lehrkräfte dann sehr oft darüber sprechen, so, aber das müssen die SchülerInnen doch lernen, das müssen wir denen beibringen und wann so ein bisschen so das Miteinander und auch diese eigene Positionierung auch aus dem Blick verliert. Ich glaube, das knüpft sogar auch ganz gut an, wie wiederum auch Museen arbeiten oder man das in der Museumspädagogik machen kann oder auch immer wieder sich selber in den Blick nimmt in beispielsweise der Konzeption von solchen Räumen oder der Gestaltung von solchen Räumen und den eigenen Angebot so. Ist also eine smooth Überleitung zur Ausstellung. Aber ja, das ist mir einfach tatsächlich so nochmal durch den Kopf gegangen, ne? Dass das irgendwie an ganz vielen Stellen auch vielleicht einen Perspektivwechsel erfordert. So.
Ja, ich glaube, der fällt uns beiden halt relativ leicht, quasi diesen Perspektivwechsel zu vollziehen, weil wir vielleicht auch mit unseren beruflichen Hintergründen oder Ausbildungshintergründen, Studiumshintergründen natürlich, also kommen beide quasi aus dem pädagogischen ja schon ursprünglich und sind in diese kuratorische Stelle quasi hier hineingekommen. Das ist ja nicht, muss ja auch gar nicht sein, quasi in jedem Fall der Weg, wie Kurationsstellen quasi besetzt sind. Da gibt es halt ganz, ganz viel. Das ist auch gut so, dass es viele Möglichkeiten gibt, eben das zu machen. Aber bei uns beiden ist es mal so, dass wir quasi aus dem Pädagogischen kommen. Und deswegen ist es natürlich auch uns ein wichtiges Anliegen, quasi Ausstellungen oder das, was wir an Handlungsräumen hier quasi schaffen, eben didaktisch vorzudenken, zu durchdenken, quasi was haben wir eigentlich für Ziele, die wir damit irgendwie erreichen wollen, was, wie nähern wir uns dem Ganzen klassisch an, ja, das sind wir halt eben, ja. Da können wir das quasi nicht verleugnen, quasi wo wir daherkommen, was das angeht und so sind wir jetzt auch bei dem Wechselausstellungsprojekt We Together vorgegangen, dass wir einerseits von vornherein klar hatten, so eine methodische Perspektive, wir wollen etwas, einen stärker noch partizipativen Prozess anregen, um eine Ausstellung zum gemeinsamen demokratischen Handeln zu entwickeln. Also im Prinzip auch wieder das ein Stück weit weitergedacht, was auch bei Remote Island ja so mit drin steckt. Und haben quasi sozusagen als inhaltliche Perspektive, aber jetzt auch konkret, wirklich einen konkreten Anlass, nämlich Dinge, Projekte, Strukturen hier vor Ort in Köln, die uns jetzt wichtig waren, es quasi daran mal zu erzählen, quasi was geht denn eigentlich wirklich im gemeinsamen demokratischen Handeln konkret vor Ort. Ja, also das waren so Voraussetzungen quasi jetzt für dieses neue Ausstellungsprojekt, wo auch wieder vielleicht Dinge einen erwarten, die vielleicht eher unerwartet sind für einen Museumsbesuch, ne? So wie Remote Island jetzt irgendwie keine klassische Ausstellung mit Objekten und so weiter ist auch irgendwie We Together vielleicht jetzt keine ganz klassische Ausstellung, wie man sie so erwartet. Da gibt es zwar Objekte, aber diese Objekte sind jetzt keine Stellvertreter für historische Prozesse, Abläufe, Ereignisse, sondern sind das Ergebnis von gemeinsamen Handeln und so, die wir dort ausstellen. Und das ist im Prinzip das, was das ausmachen soll. Eine Ausstellung, wo aber das gemeinsame Tun, gemeinsame Arbeiten daran im Mittelpunkt steht, wo sich verschiedene Projekte, Initiativen, Kollektive einerseits vorstellen können, einen Einblick geben quasi in ihre inneren Strukturen, Auseinandersetzungen, Konflikte und positiven Möglichkeiten der Zusammenarbeit, die ganz direkt, ganz konkret zeigen, wo kann ich mich eigentlich vor Ort engagieren? Was heißt es eigentlich, irgendwie engagiert zu sein? Ich muss nicht direkt vielleicht einsteigen in den Stadtrat oder die Bezirksvertretung, sondern ich kann auch direkt konkret vor Ort Dinge bewegen und mich irgendwo engagieren. Das soll das zeigen. Und so nähern wir uns auch quasi an. Wir haben da so 4, 5 Partizipationsebenen eingezogen, mit dem wir das versuchen zu ermöglichen. Was ist nicht so leicht im Museumsbereich, Partizipation wirklich zu erreichen? Es ist nicht so wie vielleicht in anderen Bereichen der Kultur, wo, sagen wir so, vielleicht vielfältige Communities quasi im Umfeld dieser Kulturinstitutionen angesiedelt sind, die so mitmachen wollen und die ganze Zeit irgendwie darauf drängen, ja, das lasst uns endlich mal den Raum. Das gibt es vielleicht in gewisser Weise in Museen mit vielleicht Museumsvereinen, Fördervereinen und so weiter. Aber so gang und gäbe ist es jetzt nicht, dass irgendwie alle danach rufen, wir wollten immer schon mal quasi bei euch stattfinden, sondern es ist etwas, was wir schon angestoßen haben und anstoßen wollten und dazu eingeladen haben, damit zu machen.
Und ich glaube auch da, ne, auch wenn wir so aus diesem, sag ich mal, pädagogisch-didaktischen Kontext kommen, aus der schulischen Bildungsarbeit oder der schulischen Bildungsarbeit, ist es trotzdem so, natürlich sind auch unsere Perspektiven ja beschränkt. Klar, ne? Also ich meine, wir sind entsprechend irgendwie positioniert. Natürlich auch da gibt's auch Unterschiede, aber und trotzdem ist es so, dass wir natürlich auch versuchen, wenn wir sowas machen, mit allen, ja, wie soll ich sagen, Bewusstheit über dessen, dass das natürlich nie etwas Perfektes sein kann, was ja spannend ist im Kontext Demokratie, weil auch Demokratie nie perfekt sein kann und auch immer ein Prozess ist, ja, so. Aber auch da versuchen wir eben zu sagen, okay, wie können wir den Raum oder wie können wir auch unsere Prozesse öffnen, um eben vielen Menschen oder möglichst vielen Menschen auch da die Beteiligung in Anführungsstrichen zu ermöglichen. Das hört sich manchmal auch so ein bisschen so, wir ermöglichen etwas. Also da ist ja auch schon, steckt ja so ein bisschen auch so ein paternalistisches Framing vielleicht drin, aber irgendwie, wir kommen da ja nicht raus. Also ich meine, wir arbeiten jetzt hier, wir müssen irgendwie schauen, klar, wie können wir hier das irgendwie gestalten? Und das versuchen wir, ne, Bastian hat schon gesagt, jetzt bei dieser Ausstellung zumindest über mehrere Partizipationsebenen. Das beginnt quasi mit unserem Kurationsteam, was wir zusammengestellt haben, wo eben nicht nur Leute aus unserem Haus drin sind, sondern auch eben auch von extern. Aber auch dann, es sind die verschiedenen Gruppen, es ist auch eine Schulklasse, es sind andere, es sind Passantinnen auf einer Straße. Also man kann sich da auch so Straßeninterviews anhören, um so versuchen zu können, okay, wenn wir schon über dieses Thema sprechen, wer wird da eigentlich alles gehört, wer ist da auch sichtbar? Was wird dort auch deutlich? Und es ging uns eigentlich da vor allem darum, zu zeigen auch, wo steckt überall schon Demokratie drin, ohne dass es explizit draufsteht. Ne? Weil es eben nicht um die klassischen Bündnisse oder Initiativen geht, die von vornherein sagen, wir machen das sozusagen, weil wir jetzt Politik verändern wollen. Sondern unser Ansatz war zu zeigen, wenn Gruppen, vor allem selbstorganisierte Gruppen, zusammenkommen, Kollektive etc., ja, wo da eigentlich schon überall in deren Auseinandersetzung mit sich selbst und mit deren Arbeitsweisen, mit Entscheidungsfindungsprozessen und so weiter, wo sind da schon überall demokratische Elemente mit drin? Ja, also, und das ist auch nochmal spannend, wer sozusagen die Idee hat, ich gehe jetzt dort in eine Demokratieausstellung und dort wird mir quasi erklärt und dort wird alles abgebildet. Die werden enttäuscht sein davon. Ja, so. Es ging uns da eben auch vor allem darum, auch so ein bisschen eine Inspiration vielleicht in Anführungsstrichen über diese verschiedenen Projekte zur Verfügung stellen zu können, dass Menschen sehen, aha, das ist ja spannend. Also wo kann ich mich eigentlich im Alltag engagieren, auch wenn es quasi gar nicht jetzt und an vorderster Stelle auch in so einem klassischen politischem Engagement passiert, ja. Das ist auch alles wichtig. Mhm. Das wissen wir hier auch als Haus, dass das wichtig ist. So ist dieses Haus überhaupt entstanden, ja. Und trotzdem gibt es aber auch andere Kontexte, wo Menschen zusammenkommen und einen Teil ihrer Umgebung, ihres sozialen Umfeldes hier konkret in Köln gestalten. Und auch das ist eine Form von Partizipation an Gesellschaft und auch eine Möglichkeit, wie Menschen sozusagen auch ihre Interessen oder auch ihre Stimmen durch ihr eigenes Handeln sozusagen nach außen bringen können. Und das war so die Idee. Und auch da muss man natürlich sagen, da clashen natürlich auch Strukturen aufeinander, ja. Allein, wenn wir sozusagen unsere Abläufe hier im Museum mit dem, was dann sozusagen erforderlich ist in so einem Herstellungsprozess, wenn das aufeinander trifft, da gibt es auch nicht immer die perfekte Lösung für und man muss sich mit Kompromissen oder auch mit Abstrichen quasi zufrieden geben. Und ich finde, das zahlt aber schon eben auch auf dieses Verständnis ein, von wegen, es geht auch da nicht um die perfekte Ausstellung, sondern es geht vor allem da, und da schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis, um Prozesse sichtbar zu machen und nicht einfach nur ein fertiges Ergebnis. Und ja, mal gucken, wie das jetzt so läuft mit der Ausstellung, wie das angenommen wird. Und wir sind halt auch jetzt schon total froh, dass wir auch da wieder einen so wie wir glauben, gutes, das wird sich aber auch zeigen, pädagogisches Angebot drumherum gestrickt haben. Also gerade natürlich auch für Schulklassen, aber auch für andere. Und auch da vielleicht nochmal, und das verknüpft sich da vielleicht auch nochmal mit auch bei Remote Island der Frage. Natürlich ist uns schon klar, nicht jede Schulklasse, um bei dem Beispiel zu bleiben, kommt hier hin und geht dann raus und sagt, ah ja, klar, jetzt weiß ich ganz genau, was ich machen muss und ich habe total Bock drauf und das ist das, auf was ich mein Leben lang gewartet habe, dass ich jetzt einmal diese Möglichkeit bekomme, in diesen tollen Räumen und dieser tollen Ausstellung oder wie auch immer zu sein. Klar, natürlich ist uns das bewusst so, dass das auch nicht für alle funktioniert und dass das auch was abverlangt von Leuten, sich da auch öffnen zu können, in den Austausch gehen zu können, Sachen entwickeln zu können. Und gleichzeitig haben wir aber auch die Erfahrung gemacht, dass es eben für Leute auch funktioniert. Und darauf hoffen wir halt auch weiterhin.
Und genau, ein partizipatives Element quasi, was da noch dazukommt, was du hast ja gesagt, das ist noch nicht fertig oder es ist im Entstehen, die Ausstellung. Es gibt noch Leerstellen, wenn man so will. Eine haben wir jetzt gefüllt letzte Woche schon, denn es gibt ein Begleitprogramm zu allen 5 Themenräumen dieser Ausstellung, die sich so ein bisschen...
Kannst du die vielleicht einmal nennen?
Genau, die sich so ein bisschen an so... ja, sagen wir mal, so Grundbedürfnissen orientieren, aber so ein bisschen auch erweitert gedacht sind. Also es ist, diese Leerstelle ist von We Together, quasi wird gefüllt mit We Work Together. Das war jetzt die Veranstaltung, die auch zu diesem Themenraum jetzt schon stattgefunden hat mit 4 Podiumsgästen. Dann folgt jetzt als nächstes noch We Build Together, da geht es um Stadtgestaltung, öffentliche Räume im weitesten Sinne. Dann noch We Remember Together, Erinnerungen, verschiedene Fragen von Erinnerungen. Kulturen, die wir danach gehen, we party together, die Frage, was das ist, demokratische Organisation von Feiern, was heißt denn das eigentlich? Das ist auch nochmal ganz spannend, quasi vielleicht auch nicht ersichtlich für alle direkt, aber sehr interessant, sich dem näher zu widmen. Und we live together, wo es nochmal quasi um Organisation von Wohnen geht. Das sind so die 5 Themen und zu denen gibt es jeweils eine Begleitveranstaltung. Wie gesagt, zu dem Themenraum Work hat sie schon stattgefunden. Jetzt geht es dann weiter in der Woche, wo wir gerade aufnehmen, quasi mit We Build Together, also Stadtgestaltung. Und je nachdem, wann quasi unser Beitrag hier veröffentlicht wird, sind vielleicht noch 2 bis 3 weitere Veranstaltungen ausstehend. Und das ist die Möglichkeit, dass man einerseits natürlich irgendwie auch dazukommen kann, wenn diese Diskussionen stattfinden. Da geht es quasi um die größeren Kontexte unserer Themenfelder auch ein Stück weit. Man kann dabei sein, man kann ja auch mitsprechen, mitdiskutieren am Ende der Veranstaltung und man kann auch live dabei sein, wie noch Ausstellungsgegenstände, Objekte quasi entstehen, denn jede dieser Veranstaltungen wird von einem Graphic Recording begleitet, was sichtbar im Raum stattfindet, vorne bei der Bühne und wo ja, ein neues Exponat quasi dann jeweils entsteht für unsere Ausstellung, so dass die Inhalte, das, was an diesem Abend dort passiert ist, auch für viele sichtbar wird und eben nicht dann nur verhallt im Raum, in den 4 Wänden quasi, wo es stattgefunden hat, sondern eben weiter getragen wird in die Ausstellung hinein. Und so wächst diese Ausstellung weiter, quasi ist dieser Prozess nicht abgeschlossen. Und so verbinden wir quasi das, was im Begleitprogramm, das gar kein Begleitprogramm ist, sondern Kernelement im Prinzip der Ausstellung, mit eben der Ausstellung selbst und alle, die vorbeikommen wollen und damit dabei sein möchten, sind wir dann noch ein Stück weit Teil dieses Prozesses und sind dann eben auch mit dabei und können ihre Fragen, Punkte auch mit einbringen und da eben dem zuhören, was diese 4 Personen auf der Bühne dann jeweils dazu zu sagen haben. Ja.
Ich finde das super spannend, auch im Prozess bereit zu sein, logischerweise auch den Herausforderungen zu begegnen. Ne? Und das impliziert ja auch, dass man gegebenenfalls an Stellen scheitert und dann überlegen muss, wie bauen wir das jetzt wiederum ein. Ne? Und da gibt es ja riesige Themen. Also wenn wir über Zugänge sprechen, Inklusionsthemen, ne? Partizipation als großes gesellschaftliches Projekt sozusagen im Kleinen innerhalb einer Ausstellung, wo man mit Sicherheit ja auch aufgrund von Rahmenbedingungen, Ressourcen, was auch immer, Zeitmanagement, I don't know, an gewisse Grenzen stößt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ja, weiß ich nicht, ein Beispiel, 9KlässlerInnen werden wahrscheinlich eher nicht abends zu einem Begleitprogramm kommen, ne? Und dann sagen, wer kommt eigentlich wann und wer kann wann kommen, welche Räume sind eigentlich wann offen und so. Also das stelle ich mir total spannend vor, wenn dieser Ansatz das ja oder weil dieser euer Ansatz das ja schon mit drin hat, aber natürlich der Prozess auch für euch nicht komplett vorhersehbar ist. Auch, also wie du schon gesagt hast, ja, egal wie viel man mitdenkt, alles wird man wahrscheinlich auch nie mitgedacht bekommen. So, ja.
Absolut. Und die Frage auch gerade, ne, da, für wann, also wann ist es eigentlich wem möglich, ins Museum oder hierher zu kommen und so weiter oder zu welchen Veranstaltungen und so. Wir haben uns sehr gefreut, dass zum Beispiel bei einer beteiligten Schulklasse, dass die auch bei der Eröffnung abends waren und man hat auch gesehen, na, dass die sozusagen dann, das hat ja auch gerade im schulischen Kontext ja auch viel mit der Frage von Selbstwirksamkeit zu tun, dass die dann gesehen haben, hey, die Sachen, Videos, die wir PassantInnen befragen, die wir aufgenommen haben, jetzt sehen wir die da. Das heißt, ne, und es geht nicht darum, sozusagen, also das finde ich auch nochmal ein wichtiger Aspekt bei Partizipation, dass zum Beispiel SchülerInnen da ein Teil von waren, aber auch selber als Handelnde, also gar nicht sozusagen als Befragte, sagt mal eure Meinung, sondern dass die selber quasi etwas von Anfang bis fast Ende umgesetzt haben und selber in die Vor- oder in die Rolle der Machenden gekommen sind, weil sie selber sich überlegt haben, welche Fragen finden wir interessant zu diesen Themen, wie gehen wir sozusagen auf die Menschen zu, in Köln, in der Fußgängerinnenzone, wie auch immer. Und auch das ist ja nochmal eine Perspektive, die da eine Rolle spielt. Und absolut, gerade vielleicht jüngere Menschen, SchülerInnen werden jetzt nicht unbedingt zu den Abendveranstaltungen kommen. Und deswegen war uns aber auch wichtig, dass zum Beispiel gerade auch im Rahmen der pädagogischen Angebote, also Führungen, Workshops und so weiter, wir eben auch da ganz konkret im Sinne der selber ins Handeln kommen, die interaktiven Stationen in den Mittelpunkt stellen wollen. Also Stationen, die wir sozusagen in unserem Werkstattraum haben in der Ausstellung, der ein sehr zentraler Raum ist und nicht nur so ein bisschen was am Ende, wo wir eben über verschiedene Zugänge, verschiedene Methoden Menschen ja im Endeffekt dazu bitten, keine Ahnung, ihre Perspektive auf die Dinge zu geben, aufzuschreiben, was einzusprechen, ein Foto zu machen. Und das wird auch im zentralen, also das ist auch zentral in den pädagogischen Angeboten und auch so können vielleicht Menschen, die jetzt nicht zu den Abendveranstaltungen kommen können oder jetzt vielleicht auch einfach so nicht jetzt auch Zeit haben, außer der Schule und anderen Verpflichtungen in die Ausstellung zu kommen, das aber über so ein gebuchtes Angebot eben machen. Ne? Und ich glaube, so setzt sich das einfach aus ganz unterschiedlichen Zugängen zusammen und wir sind gespannt, worüber wir sprechen, wenn wir, weiß ich nicht, uns in 4, 5 Monaten die Ausstellung angucken, was bis dahin da alles Teil von ist.
Ja, und wir versuchen da weiter da wieder ja ein bisschen ins Prozesshafte zu gehen, wie die Menschen über einen längeren Zeitraum zu animieren, sich mit unseren Inhalten auseinanderzusetzen. Das geht schon damit los, dass man im Prinzip, wenn man einen Flyer irgendwo findet, schon aufgefordert wird, irgendwie seine ersten Gedanken zur Ausstellung, was man eigentlich erwartet, dort zu notieren und uns hier auch eine Wahlurne, die da unten steht, einzuwerfen, mitzuteilen über diese Fragen in dem Werkstattraum, mit dem die Ausstellung losgeht, die sich an sich selbst richten, quasi, was sind eigentlich meine Wünsche, Forderungen, wie kann ich mich engagieren, anzustoßen, zu inspirieren, quasi sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und dann idealerweise vielleicht dann auch noch mit einem pädagogischen Programm, was man bucht, natürlich das noch zu vertiefen. Ja, das ist unser Versuch, auch da wieder stärker von dem Moment wegzukommen und quasi so ins handelnde Tun überzugehen. Ich glaube, das ist schon ein relativ wichtiger Punkt für diese ganzen Projekte, die wir hier angestoßen haben.
Total. Bevor wir zum Ende unserer Hausaufgabe kommen, fände ich es, glaube ich, ganz gut, wenn ihr noch so ein paar Hard Facts einfach nennen würdet. Also wie erreicht man euch? Wie lange wird die Ausstellung sein? Wisst ihr das schon? Wenn man Remote Island buchen möchte, wo findet man das? Also wir packen das natürlich in die Shownotes, aber ich glaube, es ist auch immer ganz gut, dass am Ende der Folge, wenn es so viele Informationen gibt und so viel drüber nachdenken, dann nochmal so ein bisschen zu hören und es ein bisschen konkreter zu haben.
Ich würde mal anfangen und Bastian, du kannst mich dann ergänzen, wenn ich vergesse bestimmt irgendwas. Genau, also vielleicht erstmal Remote Island ist hier ein Dauerangebot. Das hat quasi jetzt keine Endlaufzeit sozusagen und das ist buchbar wie alle anderen Angebote auch hier, also auch die ganzen historischen Angebote, Führungen etc. Und zwar über den Museumsdienst in Köln. Das geht entweder auf deren Website oder auch auf der Website vom NSDOC und dort dann eben entsprechend unter den, und findet man dort, ne? So, aber wir setzen es ja auch nochmal drunter, den Link. Genau, also das läuft quasi so über die Buchung. Remote Island ist, wie gesagt, ab der 9. Klasse, maximal 30 Personen, oder halt Klassenstärke. Also wenn es jetzt 32, 33 Leute sind, geht das auch. Genau, und Mindestanzahl sind 15 Personen. Das ist auch immer nochmal wichtig zu wissen. Genau, das geht knappe 3 Stunden, das Angebot. Und wie alle anderen Angebote hier im NSDOC auch, ist es so, dass es für Kölner Schulen kostenfrei ist. Für Schulen außerhalb kostet es Geld. Wie viel genau kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber das sieht man auch auf der Website vom Museumsdienst. Genau. Und ist dann natürlich aber auch ein reduzierter Preis, logischerweise im Kontext jetzt oder im Vergleich jetzt zu Erwachsenenführung und so weiter. Genau. Und We Together, die Wechselausstellung, die läuft bis zum 1.3. Ich kann aber so viel schon mal sagen, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie auch vielleicht noch verlängert wird. Das werden wir aber zu gegebenen Zeiten auf jeden Fall bekannt geben, aber erstmal bis zum 1.3. Und es gibt dort eben eine Führung, 90 Minuten oder ein Workshop mit 2,5 Stunden zu buchen, eben zu verschiedenen Slots für den Tag. Und auch da ist es so, dass wir eben sagen, Klassenstärke oder bis 30 Personen, wo man dann eben mit den Teamenden beziehungsweise mit den Guides dann eben auf die Ausstellungsfläche geht und dann dort eben gemeinsam arbeiten kann. Und das, was die Preise und alles angeht, ist da genauso. Also für Kölner Schulen kostenlos, alle Schulen außerhalb Kölns. Genau, muss man da einen kleinen Beitrag entrichten.
Genau, und noch ergänzend kurz, das ist quasi, was du gesagt hast, als Schulklassenangebot, weil es ist, wie wir auch gerade schon erwähnt hatten, darüber hinaus ja auch alles nutzbar und buchbar. Remote Island, wie gesagt, an jedem Kölntag, dem langen Donnerstag der Museen hier in Köln, findet Remote Island für Einzelpersonen oder kleinere Personenkreise, die bereit sind, sich auf andere Leute einzulassen, statt. Da kann man gerne dann mitnehmen, muss man sich auch vorher mal kurz anmelden, dass wir auch unsere Mindestanzahl quasi wissen, dass sie stattfinden kann. Oder aber natürlich können auch eben Erwachsenengruppen oder sonstige Gruppen, auch Jugendliche oder die irgendwie selbst organisiert irgendwie 30 Personen oder 15 Personen zustande bekommen, können es gerne genauso buchen wie Menschen, die jetzt schon in Rente sind oder so. Alles möglich, alles durchführbar und eben auch bei unserer Ausstellung. Auch da gibt's im nächsten Jahr Kurationsführungen nochmal öffentliche, die stattfinden. Da habe ich jetzt die Termine aus dem Kopf hier.
Nee, die habe ich auch nicht im Kopf, aber es gibt auch öffentliche Führungen an den Kölntagen, ja, auch für die We Together Ausstellung und dann, wie gesagt, im nächsten Jahr nochmal 2 Kurationsführungen und vielleicht auch so, wenn sich auch jetzt, weiß ich nicht, pädagogisch tätige Lehrkräfte etc. angesprochen fühlen von dem Ganzen, wir sind da auch gerne bereit, auch wenn eine gewisse Anzahl an Menschen zusammenkommt, auch quasi so im Sinne auch einer Netzwerkarbeit, MultiplikatorInnenbildung, da auch gerne mit einer Gruppe auch reinzugehen und auch von unserer Seite aus da nochmal, ja, einfach da ins Gespräch, in den Austausch zu kommen. Wir hatten letzte Woche, das nennt sich dann vom Museumsdienst immer so Lehrkräftefortbildung, da waren auch 10, 12 Leute da, hier aus Schulen in Köln und Umgebung. Und auch da, wenn jetzt eine Schule sagt, hey, wir finden das spannend, als Kollegium oder mit Teilen des Kollegiums zu kommen. Genau, lieber eine E-Mail zu viel geschrieben als zu wenig. Und wir schauen da auch immer, wie wir quasi in so auf der, ich sage jetzt mal, fachlichen oder kollegialen Ebene da auch Sachen nochmal über das klassische Angebot hinaus möglich machen können.
Voll cool. Vielen Dank. Dann dürft ihr zum Abschluss, wie alle Gästinnen hier im Podcast, eine Hausaufgabe stellen.
Soll ich mal anfangen? Ich glaube dann, die Hausaufgabe, die ich stellen würde, dann gehe ich einfach in meine nochmal berufliche Vergangenheit zurück, wo ich quasi im Bereich Museumswissenschaften an der Uni Würzburg tätig war. Da hatten wir mit Studierenden in museumspädagogischen Seminaren auch immer überlegt, okay, was ist denn jetzt eigentlich so der Lernmehrwert oder der Bildungsmehrwert von dem Besuch eines außerschulischen Lernortes, konkret eben Museen? Wie lässt sich das eigentlich gewinnbringend in den Unterricht einbauen? Was muss da... Wie wird man sich selber bewusst, welche Argumentation man einerseits für sich selbst, aber auch eben im Umgang mit anderen aufbauen kann, um das sinnvoll eben zu nutzen. Und wir hatten es damals so gemacht, sozusagen als kleines Rollenspiel quasi im Seminar, dass irgendwie ein Teil der Gruppe die Lehrkräfte waren, weil die waren ja alle im Studium quasi, um im Museum zu arbeiten, also jetzt nicht im Lehramtsstudium, versucht hatten, Punkte zu finden, quasi die den didaktischen Mehrwert des Besuchs des außerschulischen Lernortes quasi betonen, fokussieren. Und ein anderer Teil der Gruppe, die hatten also sozusagen so die Schulleitungen quasi in den Fall übernommen, die quasi ganz viele Gegenargumente versucht haben aufzubringen, warum es viel besser ist, quasi jetzt nicht ins Museum zu gehen. Das kann man aber auch alles im Unterricht machen. Warum muss man denn dafür extra jetzt irgendwie woanders hin? Und ich finde, das ist aber ein Punkt, den kann man schon irgendwie so, den müssen wir uns mitnehmen als Museumsbeschäftigte, aber eben auch alle LehrerInnen und sonstige PädagogInnen, die quasi das nutzen wollen, dass man für sich selbst eben diese Diskussion einmal im Kopf durchgeht, was bringt es mir denn eigentlich jetzt wirklich? Wie möchte ich das sinnvoll einbauen, um ein nicht nur für den Moment, nicht nur für so ein besonderes Lernereignis, also einen Bildungsmehrwert zu erschaffen, der darüber hinausgeht? Ja, ich glaube, das ist für alle Seiten, für uns und für alle anderen gewinnbringend, quasi sich darüber Gedanken zu machen. Und da möchte ich da quasi zu diesem eher auf Prozesse hindenken. Wie baue ich das sinnvoll ein und nicht nur quasi in der letzten Woche vor den Ferien. Selbst wenn ich es dann mache, bieten sich ja auch Möglichkeiten, es quasi sinnvoll einzusetzen. Es muss ja nicht unbedingt im Lehrplan sein, aber es kann ja doch in einem sinnvollen Lernzusammenhang stattfinden.
Ich würde da so ein bisschen dran anschließen, und das gilt sicherlich für die Benannten, seien es jetzt Lehrkräfte oder Menschen einfach, die viel mit Menschen arbeiten in Bildungskontexten, für uns selber natürlich auch und aber auch, glaube ich, darüber hinaus auch an Einzelbesuchen, BesucherInnen oder Menschen, die einfach so ins Museum gehen, sich gerade, wenn es um solche gesellschaftspolitischen Themen geht, also um Dinge, die, ne, also nochmal sozusagen dieser Aspekt von, naja, diese Auseinandersetzung mit dem Gegenwärtigen, also was ist denn eigentlich der in Anführungsstrichen Gegenstand, den ich mir in einem Museum in Anführungsstrichen anschauen kann, ja, und wenn ich aus so einer Perspektive oder mit einem Interesse da reingehe, dann auch mal für sich zu reflektieren und das, so geht es mir selber auch, wenn ich in andere Museen gehe. Und ich bin jetzt selber ehrlich gesagt auch nicht der allergrößte Museumsgänger, was ich immer irgendwie auch ja witzig finde, dass ich aber in einem Museum arbeite und Ausstellungen mache und aber auch gar nicht so sozialisiert bin, dass das irgendwie immer ganz oben auf der Liste stand. Da wirklich auch nochmal für sich zu gucken, was sind eigentlich meine Erwartungen, wenn ich in ein Museum gehe? Von was lasse ich mich vielleicht überraschen? Von was bin ich aber vielleicht auch schnell enttäuscht, wenn es da ist oder nicht da ist? Ja, so. Und was ist sozusagen das, was ich eigentlich möchte? Und was ist meine Rolle da drin, wenn ich in ein Museum gehe und mir da etwas ja anschaue? Oder ist es auch mehr als anschauen? Bin ich vielleicht auch überrascht davon oder enttäuscht, wenn ich da selber gar nicht zur Geltung komme? Ne? Also was für ein Verständnis von Museum und Museumsbesuch habe ich eigentlich? Und was für eine Anforderung formuliere ich für mich? Ja, und so. Und das kann ich, glaube ich, für mich als Einzelperson stellen, darüber nachzudenken, diese Frage. Das kann ich natürlich aber auch machen, wenn ich, und das ist jetzt sozusagen wieder diese Anknüpfung, wenn ich im Sinne eines Bildungssettings in ein Museum gehe. Und was traue ich dann vielleicht auch meinen SchülerInnen zu oder den Gruppen, mit denen ich da unterwegs bin? Was traue ich mir vielleicht auch selber zu oder vielleicht auch nicht? Da vielleicht nochmal so in die Gedanken zu gehen, also als kleine Hausaufgabe, das, glaube ich, wäre was ich mir spannend vorstellen könnte, um da vielleicht auch nochmal so eine größere Bandbreite vielleicht auch an Erwartungen und Wünschen auch nochmal formulieren zu können und sich selber auch im Zweifel auch überraschen zu lassen. So.
Vielen, vielen Dank. Ich glaube, dann kann ich eigentlich nur sagen, danke für die Einladung in eure Teeküche heute. Und für all die Infos und eure Arbeit. Und ich bin ganz gespannt, was aus der Ausstellung noch so wird und wie es weitergeht.
Ja, vielen Dank. Ja,
auch von meiner Seite vielen Dank.
Und wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.